Ich bitte die Gemeinde, sitzen zu bleiben, weil ich heute ein bisschen länger einen Text habe. Und den können Sie besser anhören, wenn Sie sitzen. Ich lese ein Stück der Ostergeschichte aus Matthäus 28, von Vers 8 bis 15. Da sind die Frauen zum Grabe Jesu gekommen und sie gingen eilend zum Grabe hinaus, mit Furcht und großer Freude, und liefen, dass sie seinen Jüngern verkündigten. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt meinen Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa, da werden sie mich sehen. Da sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von den Hütern, von den Soldaten, von den Grabwächtern in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen zusammen mit den Ältesten und hielten einen Rat und gaben den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Saget, behauptet, streut aus, seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, dieweil wir schliefen. Und wo es würde auskommen beim Landpfleger, wollen wir ihn stillen und schaffen, dass ihr sicher seid. Und sie nahmen das Geld und taten, wie sie gelehrt waren. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, Sie haben sicher alle schon oder die meisten unter Ihnen mal mit Verstand und Aufmerksamkeit eine der Barockkirchen angesehen, wie sie haufenweise in Bayern und Österreich zu finden sind. In München, da fällt man geradezu drüber. Ich meine, diese Barockkirchen haben vorne eine wundervolle, geschwungene Fassade und das sind da ein Engelchen und dort ein Engelchen und da eine Putte, nicht wahr? Und das Ganze ist wie typisch Barock eine jubelnde Sache. Wer sich aber die Mühe macht und einmal so eine Barockkirche von der Seite oder von hinten ansieht, der entdeckt, dass diese Fassade nur vorne einfach so auf den Baukörper draufgekletscht ist und dass sie hinten, weil sie weit über den Baukörper hinüberragt, mit hässlichen Stangen und Gerüsten gestützt ist. Ich hoffe, Sie haben das schon gesehen, sonst tun Sie es mal nächste Mal, wenn Sie in eine Barockkirche kommen. Diese große Fassade ist vom Baukörper einfach mit schrecklichen Stangen und Gerüsten abgestützt. Das heißt, mit einem Wort, so eine Barockkirche ist von vorne wundervoll, aber von der Rückseite eigentlich ziemlich scheußlich. Und daran musste ich denken, als ich die Ostergeschichte so in der Woche vorher in Ruhe für mich durchlas. Ist mir so wichtig, ehe ich Karfreitag und Ostern begehe, dass ich diese Geschichten, die der Bibel sagt, so recht in mich aufnehme, gesammelt. Und da ging mir auf einmal auf, ja, diese Ostergeschichte, die ist wie eine Barockkirche. Die hat eine herrliche Vorderseite, strahlend, leuchtend im Osterlicht und eine höchst bedenkliche und hässliche Rückseite. Und heute noch, heute, jetzt im Augenblick, hat die Ostergeschichte Gottes eine sehr schöne Vorderseite und eine schreckliche Rückseite. Und das lassen Sie uns heute Morgen mal ansehen. Die Vorderfront und die Rückseite der Ostergeschichte. Ich habe drei Punkte. Ich hoffe, Sie kommen draus, weil ich bei jedem Punkt die Vorder- und Rückseite der Ostergeschichte ansehen muss, sind es eigentlich sechs, nicht? Aber wir sind ja am zweiten Ostertag immer so ein bisschen unter uns. Diesen Gottesdienst habe ich sehr gerne. Und da darf ich also mal versuchen, eine etwas komplizierte Sache vorzulegen. Die Vorderseite und die Rückseite der Ostergeschichte. Erstens, auf der Rückseite lauter Angst und auf der Vorderseite ein freudiger Mut. Sehen Sie, das ist das Schreckliche auf der Rückseite der Ostergeschichte. Was die Angst für eine Rolle spielt. Können Sie mich alle verstehen? Unser Hauptelektriker, der ist nicht da, der ist mit einer Abteilung auf Fahrt. Dann habe ich Sorge, ob es funktioniert. Verstehen Sie hinten? Danke. Sehen Sie, das ist schrecklich, wie die Rückseite der Ostergeschichte lauter Angst zeigt. Das fängt an, als die Kriegsknechte aus ihrer Ohnmacht aufwachen, da rennen sie, was sie können, in die Stadt, um zu berichten, was passiert ist. Angst beflügelt ihren Fuß. Sehen Sie, das waren ja wirklich, ich möchte immer wieder betonen, keine nervösen Mädchen, nicht? Wie sie in Ferien fahren, sondern das waren Krieger, die überhaupt keine Nerven hatten, die auf allen Schlachtfeldern der Welt gekämpft hatten, römische Legionäre. Und nun ist was geschehen, da ist einer aus dem Grab gekommen, das hat ihr Weltbild umgeworfen. Und nun jagt die Angst sie. Es passieren Dinge, die kapiere ich nicht. Nun rennen sie von Angst und verkündigen den ältesten hohen Priestern, was geschehen ist. Jetzt kriegen die Angst. Was sagt Pilatus? Wir haben ihnen eine Sache gezogen, die wir nicht überschaut haben. Und was wird das Volk sagen, wenn das rauskommt? Und überhaupt, wie ist denn das Ganze? Unsere eigenen Taten fangen an aufzustehen. Wir haben ihn gekreuzigt. Er soll auferstanden sein. Jetzt packt die Angst. Und sie haben nur noch eine Möglichkeit, alles verschweigen. Wir geben euch Geld genug. Ha, das war nicht 5 Mark. Verstehen Sie? Sie gaben den Kriegsknechten Geld genug. Das waren anständige Schecks, die da ausgeschrieben wurden. Mit vielstelligen Ziffern. Meinen Sie, ein römischer Legionär hat sich mit 1 Mark abfinden lassen? Das kam gar nicht in die Tüte. Da musste so viel rauskommen, dass eine Tankstelle eröffnet werden konnte oder Tabakladen oder Taverne in Rom oder sowas, nicht? Sie gaben ihnen Geld genug. Jetzt kriegen aber die Kriegsknechte Angst. Sie möchten gerne. Ha, man könnte die Spielschulden bezahlen. Man könnte die Spielschulden bezahlen. Man könnte ganz neu anfangen. Wäre wunderbar, aber wenn Pilatus hört, wir haben nicht aufgepasst. Der macht uns haftbar. Kriegsgericht. Jetzt haben die wieder Angst. Eine neue Angst, die Kriegsknechte. Da sagen die Schriftgelehrten und Ältesten, lass nur. Pilatus, den nehmen wir auf uns. Ein doller Ausdruck. Wenn der was sagt, den wollen wir stillen. Ich kenne den Ausdruck stillen nur von Müttern, die ein schreiendes Kind stillen, nicht wahr? Da kommt das vor. Wenn der allmächtige römische Pilatus schreit wie ein Baby, den stillen wir. Den haben wir in der Hand. Da brauchen wir nur so mal anzudeuten, dass man in Rom ja allerhand erzählen könnte. Und plötzlich steht die Angst des Pilatus auf. Man müsste doch diese Füchse jetzt endlich am Kragen kriegen, die meine Soldaten in die dollsten Geschichten verwickeln. Aber sie haben mich in der Hand. Sie wissen zu viel von mir. Verstehen Sie? Die ganze Geschichte ist ein Rattenkönig von Angst. Und das ist typisch Welt. Typisch Welt. Sehen Sie, wir Älteren könnten sagen, seit wir das Nazireich erlebt haben, wissen wir, was die Angst hinkriegt. Nach 45, ich musste. Wieso mussten Sie? Ich hatte Angst. Nicht? Mit der Angst kann man alles hinkriegen. Im Übrigen, jeder moderne Philosoph fängt damit an, dass Angst die Grundsubstanz der Welt ist. Und man ist versucht, jetzt eine kleine Zeitdiagnose zu geben, aber ich will es nicht tun. Prüfen Sie mal, wie viel Angst in Ihrem Leben ist. Angst vor Krankheit und Angst vor Morgen und Angst vor Menschen und vor Vorgesetzten und vor dem Tod und vor dem Leben und vor Krebs und vor Atombomben und vor steigenden Preisen und Inflation und das berechtigt. Es ist typisch Welt, Angst. Und sehen Sie, das ist so interessant, als Jesus auferstand, da wurde die Welt so ins Licht gestellt. Da wurde es so aufgedeckt. Lauter Angst. Das ist aber die Rückseite. Jetzt kommt die Vorderseite dieser Ostergeschichte. Und da kann ich nur sagen, auf der Vorderseite, wo Jesus das Feld behält, wo der Heiland gehört wird, nur freudiger Mut. Da kommen keine gewaltigen Kriegsknechte vor. Und da kommt kein allmächtiger Pilatus vor. Und da kommen keine Priester vor mit tollen Turbanen und Da kommen ein paar schlichte Frauen vor und ein paar armselige Handwerker, zu denen die Angst viel mehr gepasst hätte. Aber da steht ein Heiland und sagt, ja, fürchtet euch nicht. Und vorher, wo es heißt, seid gegrüßt, da sagt deren Wort, das hängt mit Charis zusammen, mit Gnade. Gnade sei mit euch. Gnade Gottes. Friede sei mit euch. Sehen Sie, wenn ich sage, Gnade sei mit uns und Friede am Anfang, dann denke ich oft, gebe Gott, dass es haben. Was brauchen wir als Gnade und Frieden von Gott? Ich kann das nur wünschen. Wenn Jesus sagt, ist es da. Und wenn ein Mensch Gnade Gottes und Frieden von Gott hat, dann singt er mit Paul Gerhardt, hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde? Und wieder Saharoth, dann singt man dem Teufel den Trotz in die Zähne hinein. Lieben Freunde, welch ein freudiger Mut. Diese schlichten Leute hatten es mit Jesus gewagt. Sie waren ein bisschen aus der Bahn geraten über die Passionszeit. Aber jetzt zeigt sich, sie haben doch recht gehabt. Sie haben, verzeihen Sie das schlechtes Deutsch, sie haben rechter gehabt, sowas gibt es ja nicht, aber sie haben rechter gehabt als die klugen Theologen, als der allmächtige Pilatus, all die brutalen Christenhäte, sie haben recht gehabt, als sie auf Jesus getippt haben, auf an Jesus geglaubt haben, Jesus zu ihrem Heiland gemacht haben. Nun stellt sich's raus, sie waren richtige Wege. Da ist ein freudiger Mut. In einem Weihnachtslied von Luther heißt es, das passt für Ostern, zuletzt müsst ihr doch haben Recht. Kennen Sie dieses Weihnachtslied? Das ist das Schönste, das es gibt. Und das möchte man an Ostern und Karfreitag und immer singen. Zuletzt müsst ihr doch haben Recht, ihr seid nun worden Gottes Geschlecht. Da ist ein freudiger Mut, wo der Heiland sagt, fürchtet euch nicht, Gnade sei mit euch. Da hat er alle Schuld weggenommen, dass der Himmel offen ist über ihm. Er hat das Gewissen versöhnt und gewaschen durch sein Blut. Man sagt zum lebendigen Gott, der die Welt schuf, aber lieber Vater. Man steht in einer Woge von Frieden und Freude. Meine Freunde, wo stehen Sie? Auf welcher Seite der Ostergeschichte? Der Rückseite oder der Vorderseite? Und nun ein zweites. Wir wollten die Vorder- und Rückseite Ostergeschichte ansehen. Ich sagte auf der Rückseite Angst, auf der Vorderseite freudiger Mut. Jetzt kommt das Zweite. Zweiter Punkt. Ich sagte mal, einer bei Ihnen schaut mir gar nicht durch, Sie haben so durcheinander gepredigt. Jetzt heute Morgen habe ich die Angst, einer nicht durchschaute. Deshalb sage ich, Strich, zweiter Punkt. Auf der Rückseite der Ostergeschichte gefesselte Gewissen. Auf der Vorderseite freigemachte Herzen. Auf der Rückseite gefesselte Gewissen. Fällt Ihnen das nicht auf, dass in der ganzen Geschichte alle, die auf der Rückseite stehen, gegen ihr Gewissen handeln? Die Kriegsnächte, komm, er ist auferstanden, pff, ihr kriegt Geld. Ja, aber die Wahrheit, Quatsch, Geld! Muss er die Wahrheit sagen? Wahrheit sagen, nein! Hier, das ist real, das Finanz nicht, das rechnet. So. Gut, man handelt gegen das Gewissen. Das sind die Ältesten, die stehen im Tempel und beten vor dem Volk. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Die wissen genau, dass es schrecklich ist, die Wahrheit zu unterdrücken. Und zu lügen. Aber was gibt das für ein Kuddelmuddel, wenn das Volk erfährt, er wäre auferstanden und man weiß überhaupt noch gar nicht gewiss, um des Volkes willen müssen wir lügen. Ah, das sind die Großen in der Welt. Nicht die Lügen um unseretwillen. Das meint, was in Bonn gelogen wird, zu unseren Gunsten natürlich, immerhin. Was in Kirchen gelogen wird, zu unseren Gunsten. Unheimliches. Und da kommt der Pilatus. Gut, er wird gestillt wie ein Baby. Er schweigt. Ist besser, man sagt nicht. Man müsste da längst nach Rom berichten. Das ist eine Sache, die wächst sich aus. Aber Vielleicht lässt sich so machen. Geld haben die Kerle ja. Also lass es so machen. Verstehen Sie? Jeder handelt gegen sein Gewissen. In Jerusalem? Oder sprach ich von uns? Wollen Sie nicht mal eine Minute Pause machen hier, dass jeder mal überlegt, wo er gegen sein Gewissen handelt. Aus irgendwelchen idealen Gründen. Oder wie die Kriegsnächte wegen des Geldes. Oder wegen des Geldes und man hängt nicht Jahren Vorhang davor. Ach, wenn doch der Auferstandene in dieser Stunde uns träfe im Gewissen. Das ist das Schauerliche an der Rückseite der Ostergeschichte, dass die alle gegen ihr Gewissen handeln können und Gott hält still. Und Gott hält still und sagt nichts dazu. Und Gott hält still. Das ist das Schrecklichste, was wir uns antun. Wenn wir sagen, ich weiß, die und die Sache ist nicht recht. Dies Verhältnis oder diese Geldgeschichte oder das Verhältnis zu meinen Eltern oder Eheleuten ist nicht recht. Aber, dieses Aber wird uns in die Hölle bringen. Wie wird der jüngste Tag voll gleißenden Lichtes sein, wo die Dinge aufgedeckt werden? Haben wir eigentlich keine Angst davor? Am jüngsten Tag wird das aufgedeckt und wir stehen da, jawohl, ich habe gegen mein Gewissen gehandelt und gegen dein Gebot und ich bin Sünder und nun gibt es keine Möglichkeit und keine Chance, umzukehren und Vergebung zu finden. Aber lieben Freunde, ich habe den Eindruck, dass da, wo wir unser Gewissen misshandeln, jetzt schon die Hölle beginnt. Ich habe mir vorgestellt, einen von den Kriegsknechten. Meine blühende Fantasie habe ich den begleitet. Er bekam Geld genug und sagte, ich stamme aus Rom und da habe ich die größten Chancen, also nach Rom. Und da macht er dann so eine kleine Taverne auf, so eine kleine Kneipe. Und dann ist er alt geworden. Und dann geschieht es, dass in Rom alle Welt spricht von Jesus Christus. Dass der Kaiser diese Christen verfolgt. Dass sie zu Hunderten in der Arena getrieben werden. Dass wenn die Leute in seiner Kneipe halb betrunken sind, dann diskutieren sie wild. Einer sagt, alles Unsinn, einer von Donauverstand, es gibt's doch gar nicht, diese Christen sind wahnsinnig. Und dann steht der arme Kneipe da hinten und sagt, ich könnte es sagen, wie es war. Ich könnte es sagen, wie es war. Aber ich darf nicht. Die haben einen langen Arm in Jerusalem. Ich darf nicht. Eine Welt wird bewegt durch diesen Jesus. Menschen sterben darüber. Und ich könnte es sagen, wie es war. Ich war dabei, das erlebt. Aber ich darf nicht, um dieser dreckigen Kneipe willen. Verstehen Sie, ich muss mir das noch klar machen. Es ist hier immer schon Hölle, wenn wir gegen unser Gewissen leben. Aber meine Freunde, das Gewissen kann man betrügen. Das Gewissen ist nur am richtigen Weg, wenn es gebunden ist an Gottes Wort und Gebot. Würde ich Ihnen ganz deutlich sagen. Nicht? Das ist die Rückseite. Menschen, die Gottes Wort verworfen haben und nun ihr Gewissen knebeln. Lassen uns die Vorderseite sehen. Die Vorderseite. Freigemachte Herzen. Das ist das Herrlichste im Evangelium, meine Freunde. Dass es unser Gewissen frei macht. Weil Jesus, der am Kreuze starb, erstens meine Schuld vergibt und Ketten löst, dass ich ihm folgen darf. Glauben Sie nicht, dass ein Mensch, der im Lichte der Wahrheit steht, ein tausendmal glücklicher Mensch ist und wenn er stirbt für die Wahrheit, als einer, der sein Leben lang gegen sein Gewissen lebt. Das ist das Herrliche, dass Jesus am Kreuze und in seiner Auferstehung Gewissen frei macht. Die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Und wenn meine Sünden vergeben sind, dann komme ich auch aus ihrer Umschlingung raus und darf einen neuen Weg gehen mit dem Herrn. Und sehen, das sehe ich auf der Vorderseite der Ostergeschichte. Eigentlich müsste ich Ihnen jetzt, wenn ich meinen ganzen Text vorlesen wollte, die ganze Apostelgeschichte vorlesen, wo wir diese Leute beobachten, wie unsagbar frei geworden sind. Da stehen zwei von den Aposteln vor dem Hohen Rat und der sagt, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden, Redeverbot. Und der Fischer Petrus blitzt sie an und sagt, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wir können es außerdem nicht lassen, von ihm zu zeugen, der Licht und Leben und Weg und Wahrheit ist. Und die ganze Macht des Hohen Rats sinkt zusammen wie ein Ballon, in dem man gestochen hat. Nee? Oder sehen Sie diese schöne Geschichte, als Petrus verhaftet, zum Tode verurteilt, um seines Glaubens willen. In der Nacht vorher führt ihn Gott durch einen Engel heraus. Müssen Sie lesen, Apostelgeschichte. Und der Engel findet den Petrus so fest schlafend, dass er ihn richtig in die Seite boxen muss, um ihn wachzukriegen. Ich weiß nicht. Ein Weltmensch in der Nacht vor der Hinrichtung schläft er nicht. Zumindest schlecht. Petrus ist so im Frieden Gottes, dass er schläft wie ein Kind auf dem Arm der Mutter. Verstehen Sie, das sind so tausend kleine Züge, an denen deutlich wird, was es heißt, frei gemacht durch Jesus. Frei gemacht durch den Sohn Gottes. Frei gemacht der Herzen und Gewissen. Aber jetzt muss ich noch einen dritten Teil nehmen. Also dritter Teil. Wir wollten die Vorder- und Rückseite der Ostergeschichte sehen. Darf ich nochmal wiederholen? Auf der Rückseite Angst, auf der Vorderseite freudiger Mut. Zweitens auf der Rückseite gefesselte Gewissen, auf der Vorderseite freigemachte Herzen. Und noch ein drittes. Auf der Rückseite tödliche Verlegenheit über Gottes Tat. Und auf der Vorderseite Freude über Gottes Tat. Ist Ihnen klar, alle Religionen handeln davon, dass der Mensch was tut für Gott. Prozessionen, Wallfahrten, auf dem Nagelbrett schlafen, was weiß ich, Almosen geben, Aussätzige küssen, was weiß ich alles. Er tut was für Gott. Das Evangelium sagt, ach Mann, Gott hat was für dich getan, was dich rettet. Alle Religionen bestehen darin, dass der Mensch Gott sucht, quält, kann nicht erreichen. Das Evangelium sagt, Gott hat dich gesucht in Jesus. Der gute Hirte klopft an, Mensch, was soll er aufzutun? Das ist das wundervolle Evangelium. Gott hat was getan zu meinem Heil. Den Himmel zerrissen und seinen Sohn gegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass der angenagelt. Daher warf unser aller Sünden auf ihn. Und dann der größte Schlag. Dann erweckt Gott den von den Toten. Der Stein fliegt weg. Jesus lebt. Wenn ich das nicht Wort für Wort glauben dürfte und gewiss wüsste, dann wollte ich hier oben nicht stehen, meine Freunde. Dann nicht. Ich verkündige euch dies große Tun Gottes. Und nun sehen wir die Rückseite an. Was ist auf der Rückseite der Ostergeschichte? Lauter Verlegenheit über das, was Gott getan hat. Ich fand neulich mal einen schönen Satz von Christian Morgenstern. Diesen Christian Morgenstern, Galgenlieder und so, ja. Unter so einem Aphorismen schreibt er, weißt du, was den Menschen von Christus trennt? Weißt du es, was den Menschen von Christus trennt? Weißt du, sag es doch! Und die Antwort, der Philister in ihm trennt ihn von Christus. Ich war einen Moment verblüfft. Hat der Mann recht? Ich sehe die Rückseite der Ostergeschichte. Gott hat was getan. Ja, meine, die ganze Kirche da in Jerusalem kommt in Aufregung, das passt doch gar nicht in ihr Dogma, das passt nicht in ihre Ordnung rein, das überhaupt nicht zu machen, nicht? Wo soll man das Kreuz hin tun? Auferstehung. Das passt auch nicht in die Vernunft hinein. Wir haben doch ein Weltbild, da gibt's keine Auferstehung. Da gibt's keinen Sohn Gottes. Also müssen wir radieren, jetzt kann man aber nicht radieren. Der steht immer wieder auf von Toten, der hängt da am Kreuz. Radieren mit der Vernunft, man kann es nicht, er steht immer wieder auf und das Kreuz steht da. Schrecklich, schrecklich, so geht das nicht, nicht wahr? Der Philister in einem wehrt sich. Und dann, der will mich, dieser Jesus. Was hat das für Konsequenzen? Das wirft mein ganzes Leben um. Das trennt mich vielleicht von meiner ganzen alten Gesellschaft. Unmöglich, unmöglich. Ich würde auffallen, ich würde aus der Reihe tanzen. Nein, der Philister sagt mir, der Philister in mir sagt mir, immer schön im Gleichschritt mit allen, immer schwer Konformismus, nicht? Um Gottes Willen hier auffallen. Verstehen Sie? Verlegenheit. Ich möchte jetzt bloß mal zeigen, nicht gerade Hass, sondern wie verlegen die Leute waren an dem Tun Gottes. Es war schrecklich für sie. Die Christen der 2000 Jahre gebraucht, bis sie das Christentum in den Kult verwandelt hat, der friedlich auf eine übliche bürgerliche Gesellschaft aufgekletzt werden kann. Und alles, was Feuer und Glut ist und Revolution darin gewendigt hat. Aber er steht immer wieder auf, Gott sei Dank, und das Kreuz steht immer wieder da, nicht? Und so ist den Leuten das eine große Verlegenheit. Und sehen Sie, typisch Welt, der Welt ist das Evangelium eine ganz große Verlegenheit. Das darf nicht sein, und also ist es nicht. Und sie gaben ihm Geld genug, dass sie sagten, es wäre gar nicht wahr. Das darf nicht sein, also ist es nicht. Was haben eigentlich kluge Leute wie die Schriftgelehrten sich dabei gedacht? Gott weckt den Toten auf und man will das mit Geld nicht wahr sein lassen. Wie dumm können kluge Leute sein. Aber wenn es sich darum handelt, den Kopf in den Sand zu stecken, wenn es darum handelt, das Feuer Gottes zu löschen, meine Freunde, dann werden die klügsten Leute dumm. Und es ist ihnen die Botschaft des Evangeliums auch eine Verlegenheit. Sie wüssten, es müsste jetzt mein Leben ergreifen. Aber sehen Sie lieber die Vorderseite an. Auf der Vorderseite der Ostergeschichte ist das Tun Gottes keine Verlegenheit, sondern diese paar Frauchen und Handwerker, die glauben, ergreifen, sie begreifen, dass Gott was getan hat, ist ein Felsen, auf den ich mich stellen darf, dann bin ich gerettet. Er hat mich erkauft von Sünde und Tod, ich darf mich im Glauben draufstellen. Er ist auferstanden, ich darf mich im Glauben auf dieses Wissen stellen. Er ist ein Fels. So steht es im Alten Testament, das ist ein Fels. David sagt, er zog mich aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf den Fels. Auf der Vorderseite freut man sich, dass Gott was getan hat, wirft alles, was das für ein Durcheinander der Weltanschauung gibt, über Bord und stellt sich im Glauben auf den Felsen des Heils. Und singt getrost das Lied von der Errettung, denn du hast mich, Arme, mit mächtiger Hand gerettet voll Erbarmen von des Verderbens Hand. Ich muss schließen, meine Freunde, gebe Ihnen die Frage mit. Auf einer Seite stehen Sie ja von dieser großen Ostergeschichte. Stehen Sie da, wo man einen fröhlichen Mut durch Jesus bekommt? Stehen Sie da, wo man ein Herz frei bekommen hat und wo man sich freuen kann über Gottes Tat? Oder ist Ihnen eine Verlegenheit? Und ist Ihr Gewissen gefesselt? Und leben Sie in der Angst dieser Welt? Lass uns gelassen die Wahl, wo wir stehen wollen. Wir wollen beten. O Herr Jesus, du auferstandener Heiland, ruhe doch nicht, bis du auch gegen unseren Widerstand uns überwunden hast und uns in dein Licht gestellt hast. Amen.